Ja, wir freuen uns, dass wir einen Abend den Römerbrief weiterlesen dürfen, heute in Kapitel 7, Römer Kapitel 7. Und ich lese mal die ersten Verse. Seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder, denn ich rede zu solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist, solange er lebt, denn die dem Mann unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Sollte der Mann aber sterben, ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Dann wird sie also, während der Mann lebt, als Ehebrecherin bezeichnet werden, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Sollte der Mann aber sterben, ist sie vom Gesetz frei, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet tot dem Gesetz durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, dessen, der von den Toten erweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir Sklavendienst tun im Neuen, im Geist und nicht im Alten, im geschriebenen Gesetz, also in Buchstaben. Wir haben ja in Römer Kapitel 7 das Thema der Gerechte und das Gesetz, also der gerettete Mensch und das Gesetz. Wie ist jetzt das Verhältnis zu dem Gesetz? Hier die ersten Verse, ersten sechs Verse. Und dann in den Versen 7 bis 25, da geht es um die Frage, wie ist das mit dem Sündigen? Was geschieht da eigentlich? Und das wird ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt werden für unser ganz praktisches Leben. Also, wir wollen dem Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir diese Verse für unser Leben anwenden können. Schauen wir uns die ersten sechs Verse an. Welche Beziehung hat der gerechtfertigte Mensch zum Gesetz? Vers 1, da heißt es, seid ihr darüber in Unkenntnis, denn ich rede ja zu solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist, solange er lebt. Also, Paulus sagt hier mal ganz klar, wer unter dem Gesetz ist, der steht unter einer Herrschaft. Und er bringt dann ein Beispiel aus der Ehe. Er sagt, wir haben ja ein Ehegesetz. Wenn da ein Mann ist, eine Frau, ein Ehepaar, und wenn ein Teil stirbt, dann ist die Ehe aufgelöst. Das sagt er hier in Vers 2. Die dem Mann unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den Mann gebunden, solange er lebt. Ja? Sollte der Mann aber sterben, dann ist sie frei. Dann ist sie nicht mehr dem Gesetz des Mannes, das sie an den Mann bindet, unterworfen. Das versteht jeder, klar, wenn sie gestorben ist, ist sie frei. Vers 3, dann wird sie also, solange der Mann lebt, wenn sie jetzt zu einem anderen Mann gehen würde, dann würde man sie eine Ehebrecherin nennen. Wenn aber der Mann gestorben ist, dann ist sie frei. Dann kann sie einen anderen Mann heiraten und dann wird sie nicht Ehebrecherin genannt. Also das ist das Beispiel, das er bringt, und er sagt, mit dem Gesetz ist es auch so. Das heißt, wir waren verheiratet mit dem Gesetz, Vers 4. So, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet getötet, ihr seid gestorben dem Gesetz. Wenn der Herr Jesus gestorben ist, dann bin ich gestorben. Das hatten wir schon in Kapitel 6 im Römerbrief. In den letzten Tagen hatten wir das schon betrachtet. Wenn der Herr Jesus an meiner Stelle gestorben ist, dann gilt sein Tod für mich rechtlich gesprochen. Und dann bin ich tot in Bezug auf die Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich Ich bin aus dem Herrschaftsbereich der Sünde gestorben. Ich muss nicht mehr das tun, was mir die Sünde befiehlt. Und hier sagt er, und in Bezug auf das Gesetz ist es auch so. Wenn ich tot bin, dann bin ich frei von dem Gesetz. Er sagt hier, so ist es, ihr seid tot, ihr wurdet tot gegenüber dem Gesetz. Durch Christus, weil Christus für uns gestorben ist. Ja? Um jetzt einen anderen zu heiraten, um jetzt eines anderen zu werden. Also wir waren vorher mit dem Gesetz verheiratet und jetzt sind wir gestorben. Jetzt sind wir nicht mehr an das Gesetz gebunden. Aber der Herr Jesus hat uns auch mit in den Tod hineingenommen und hat uns mit auch in die Auferstehung wieder hineingenommen, sodass wir jetzt aus dem Toten herausgekommen sind und wir sind jetzt mit dem Herrn Jesus verheiratet. Also so ist das Bild hier verwendet. Und wozu sind wir also mit dem Herrn Jesus verbunden worden? Zu welchem Zweck? Vers 4, was steht da am Ende? Damit wir Gott Frucht bringen. Also warum sind wir zu Jesus gekommen? Nicht einfach nur, damit es uns besser geht, es geht uns auch viel besser bei dem Herrn Jesus, sondern damit wir anfangen, zum ersten Mal im Leben für Gott Frucht zu bringen. Solange man nicht wiedergeboren ist, kann man gar nicht für Gott Frucht bringen. Ein Mensch fängt erst dann an, wirklich Frucht zu bringen für die Ewigkeit, wenn er mit dem Herrn Jesus Christus verbunden wird. Das ist hier das, was der Apostel Paulus hier sagt. Denn als wir im Fleisch waren, Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden. Die Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Als wir im Fleisch waren. Steht das bei Ihnen auch so in der Bibel? Ja. Als wir im Fleisch waren. Es sollte hier nicht stehen, als wir fleischlich waren, sondern als wir im Fleisch waren. Was heißt das? Ich habe schon davon gesprochen, es gibt zwei Lebensbereiche. Einerseits der Lebensbereich des Fleisches und andererseits der Lebensbereich Jesus Christus. Und von Natur aus sind alle Menschen im Fleisch. Was heißt das? Was heißt denn Fleisch? Nun, Fleisch hat zu tun mit unserer alten Natur. Unsere normale Natur ist gebunden an die irdische Welt, an das irdische Leben. Und Fleisch ist die Welt des irdischen Lebens. Das, was uns mit den fünf Sinnen verbindet, mit dieser Welt. Und da gibt es natürlich auch viele Gefahren. Und das ist unser Lebenselement. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, was ist für ihn wichtig? Naja, zuerst einmal essen und trinken und atmen und warm haben und man muss sich in der Welt irgendwie dann wohlfühlen, ja, klar. Und dann ist wichtig, dass man Geld verdient. Und dann ist wichtig, dass es mir gut geht und dass ich nicht verhungere und dass ich Freude habe und dass ich nach Lust und Laune leben kann und dass alle mich mögen und dass alle mir lieb tun und dass ich mich nie ärgern muss. Und so weiter. Ja, wir wollen es gern gut haben. Ja. Und wir richten uns nach dem aus, was um uns herum ist. Also wenn es kalt ist, dann sagen wir, es ist kalt, ich möchte, dass es wärmer wird. Und wenn es zieht, dann möchte, dass die Luft aufhört, dass es nicht mehr so windet. Und wenn es zu heiß ist, dann sagen wir, ach, es ist heiß, ich muss irgendwie raus, ich brauche frische Luft oder ich brauche Schatten oder so. Und ich habe Hunger und ich habe Durst und ich brauche was zu essen und ich möchte jetzt was Gutes essen. Also wir sind mit dieser Welt in Verbindung und grundsätzlich ist ja das alles in Ordnung, aber diese Welt ist nicht das alles, was es gibt. Ja? Der Mensch lebt nicht nur von den Dingen des irdischen Lebens. Es gibt mehr, es gibt zwei Welten, es gibt eine andere Welt. Aber der Mensch, der auf diese Welt kommt, der fühlt sich zu Hause in der Welt, in dieser Welt. Wer Jesus Christus gar nicht kennt, der weiß überhaupt nichts von der anderen Welt, der kennt die andere Welt gar nicht. Diese Welt ist sein Lebenselement. Also ich kenne viele, ich denke da jetzt an unsere Nachbarn zum Beispiel, für die ist es wichtig, dass sie jeden Sonntag irgendwo hinfahren und dass sie es schön haben und dass sie auf die Berge steigen. Ich habe nichts dagegen und niemand hat was dagegen, dass man auf die Berge steigt und schaut, wie schön die Welt ist. Aber traurig ist es dann, wenn das die einzige Befriedigung ist, wenn das ganze Leben ist. Ja? Paulus sagt, früher waren wir im Fleisch. Was heißt das? Er meint nicht, früher waren wir im Leib, denn er ist immer noch im Leib. Ja? Er meint, früher war unser Lebenselement, unser Zuhause war diese Welt. Und wir lebten nach unseren Gedanken und nach den Lüsten des Fleisches. Und wir taten den Willen des Fleisches. Und wir waren von Kindern des Zornes von Natur aus. Und wir haben einfach da gesündigt, weil wir dachten, jetzt will ich sündigen. Ja? Und wir haben nach unseren eigenen Wunschvorstellungen gelebt. Das war unser Zuhause. Ich habe das Beispiel gebracht von der Kaulquappe, die lebt im Wasser. Das Lebenselement der Kaulquappe ist das Wasser. Aber irgendwann wird die Kaulquappe ein Frosch und dann springt es aus dem Wasser heraus. Dann ist das Lebenselement die Luft. Ja? Früher, sagt er, war das Lebenselement das Fleisch, unser diesseitiges Wesen, unser Leben nach dem Fleisch. Aber jetzt, wenn wir Christen geworden sind, dann leben wir nicht mehr im Fleisch, dann leben wir mit dem Heiligen Geist. Und dann ist das neue Lebenselement der Heilige Geist. Er sagt, dann ist Christus das neue Lebenselement. Hier sagt er, Vers 5, als wir im Fleisch waren, da wirkten die Leidenschaften der Sünden. Och, da haben wir nach den Leidenschaften gelebt, wie, und haben drauf losgesündigt. Und da haben die Sünden in unseren, die Leidenschaften in unseren Gliedern uns fast zu Sklaven gemacht. Und was war die Frucht davon? Sünde. Sünde, und das am Ende ist der Tod. Vers 6, aber jetzt wurden wir von dem Gesetz freigemacht, weil wir gestorben sind. Wir sind in dem, wo wir festgehalten wurden, in dem Gesetz, da sind wir weggestorben. Und so sollten wir nun Sklavendienst tun in dem neuen Lebenselement, im Geist und nicht mehr in dem alten, im Gesetz, im geschriebenen Gesetz. Vielleicht steht bei Ihnen hier in Buchstaben, gemeint ist das geschriebene Gesetz. Im Griechischen heißt sie einfach im Geschriebenen. Was heißt das? Er sagt, wir haben jetzt ein neues Lebenselement. Und dieses Lebenselement heißt Geist. Hier kommt das erste Mal in Römer 6 bis 8, das erste Mal steht hier das Wort Geist. Und er meint den Heiligen Geist. Und er sagt, wir haben jetzt ein neues Lebenselement. Das ist unsere neue Luft. Das ist unsere neues, wo wir uns wohlfühlen, der Geist, der Heilige Geist. Der hat uns, früher haben wir mit unseren fünf Sinnen gelebt und wir haben so gelebt, als ob es gar nichts anderes gäbe. Keine andere Welt. Aber jetzt kam der Heilige Geist in unser Leben hinein. Jetzt sind wir Christen geworden. Und wir haben jetzt einen neuen Bereich, in dem wir leben, und das ist der Bereich des Heiligen Geistes. Jetzt leben wir in einem neuen Bereich, und dieses Neue, in dem wir leben, das bringt gute Frucht hervor. Das ist eine neue Lebensart. Da ist der Geist, der uns leitet. Da ist es nicht einfach nur ein Gesetz, das sagt, du sollst nicht und du sollst nicht und du sollst nicht und du sollst nicht, sondern da ist der Heilige Geist und der fühlt mich anders. Der sagt mir auch, was ich nicht soll, aber er tut noch mehr. Er bringt mir auch Kraft und er bringt mir Leben. Also, Paulus will hier einfach zeigen, es gibt zwei Bereiche, den Bereich des Fleisches und den Bereich des Geistes. Und wir leben nicht einfach nur für dieses Fleisch, wir leben auch nicht nur für die Welt hier, für das Diesseitige, für das Irdische. Nein, wir leben für den Himmel, für die geistliche Welt. Also mit Jesus Christus ist etwas anders geworden. Wenn wir jetzt an den Herrn Jesus Christus glauben, dann sind wir gestorben in Bezug auf das Gesetz. Nicht das Gesetz ist gestorben, das lebt immer noch. Aber wir sind tot. Wir sind gestorben und wir leben jetzt, wir sind mit Jesus Christus auferweckt worden und wir gehören jetzt dem Herrn Jesus Christus. Wir sind jetzt in eine neue Welt hineinversetzt. Und in Römer 7 wird er das jetzt noch weiter sehr deutlich erklären. Das wird uns gleich besser, wir werden das gleich besser verstehen. Aber zuerst noch, ihr kennt doch den Vers, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Wenn jemand in Christus hineinversetzt wird, aus dem Alten, in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Was heißt das eigentlich? Gott will eine neue Schöpfung machen. Gott hat ja einmal schon die Welt geschaffen. Das ist die Welt, die wir hier sehen, mit der wir mit unseren fünf Sinnen in Kontakt treten. Aber das ist nicht die letzte Welt. Der Herr Jesus kam, um uns zu erlösen von der Sünde. Und in dieser Welt herrscht die Sünde. In dieser Welt herrscht der Tod. In dieser Welt geht alles irgendwie einem Ende entgegen. Alles ist am Verfallen. Und der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und er ist der Erstling der Entschlafenen. Er ist der erste Teil der neuen Schöpfung. Einmal macht Gott alles neu. Und er ist der Erste dieser neuen Schöpfung. Er hat neues Leben. Und das ist göttliches Leben. Und wenn jetzt jemand ein Christ wird, dann wird er in Christus hineinversetzt. Vielleicht sagen Sie, ja, aber ich bin doch immer noch der Gleiche. Ja, äußerlich gesehen ist nichts neu. Äußerlich gesehen ist alles beim Alten. Wir schauen noch genau gleich aus und wir haben die gleiche Haut und wir haben die gleichen Krankheiten. Aber innerlich sind wir neu geworden. Weil der Heilige Geist eingezogen ist in unser Leben, hat er uns mit Jesus Christus, mit seinem Leben verbunden. Und durch diese Verbindung, dass wir jetzt mit dem Herrn Jesus verbunden sind durch den Glauben, durch diese Verbindung haben wir etwas Neues in uns. Und Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung? Das heißt, dann ist er schon ein Teil von diesem Neuen, was Gott einmal schaffen wird. Was sich geändert hat, ist der Teil von uns, der ewig am Leben bleiben wird. Der ist neu geworden. Durch die Verbindung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt man, ja, aber wie erfährt man das? Das erfährt man in dem Maße, in dem man mit dem Herrn Jesus Christus lebt. Indem man mit ihm spricht. Indem man ihm vertraut. Dann erfährt man, hey, jetzt ist Kraft vorhanden. Früher war diese Kraft nicht da. Da ist eine Kraft vorhanden. Ich muss nicht mehr sündigen. Also Paulus sagt, es gibt zwei Lebenselemente. Die einen leben im Fleisch und das ist ihr ganzes Leben. Sie kennen nichts anderes als nur Fleisch. Das heißt fleischliche Lüste und fleischliches Schauen und Hören und Riechen und Schmecken. Und in dieser Welt, die Welt ist für sie alles. Und die Kräfte in dieser Welt sind für sie alles. Sie kennen keine anderen Kräfte. Aber wenn einer ein Christ geworden ist, dann ist da was ganz Neues geschehen. Und in Paulus geht es jetzt darum, dass die Christen von Rom und wir auch, dass wir jetzt verstehen, was das bedeutet für unser praktisches Leben. Und das bedeutet sehr viel. Und was jetzt kommt in den Versen 7 bis zum Ende von Kapitel, ist, dass Paulus wird uns jetzt aus seiner Erfahrung etwas mitteilen. Und das ist ein ganz wichtiger Lektion, die wir hier lernen. Er zeigt, was geschieht eigentlich, wenn wir sündigen. Was ist da eigentlich los mit uns? Zuerst beginnt er mit einer kurzen Frage als Einführung in Vers 7. Er sagt, was werden wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde? Also er fragt, ist das Gesetz was Böses? Ist das Gesetz was Sündiges? Weil wir haben ja gemerkt, die Sünde kommt dadurch, dass das Gesetz uns sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Und jetzt, wo ich jetzt merke, oh, das Gesetz sagt, ich soll nicht begehren, dann merke ich, oh, ich bin ein Sünder, ich begehre. Ich tue immer gerade das, was das Gesetz sagt, das tue ich nicht. Und was das Gesetz sagt, dass ich es nicht tue, das tue ich. Und jetzt fällt mir auf, ich bin ein Sünder. Dann sagen wir, das Gesetz ist böse. Das Gesetz ist nicht böse. Das Gesetz ist wie ein Fieberthermometer. Das Fieberthermometer, das stecke ich rein und dann merke ich, ich bin krank. Da kann ich doch nicht sagen, ich zerbreche das Fieberthermometer. Das blöde, dumme Fieberthermometer, das ist schuld daran, dass ich krank bin. Nein, das hat mir nur gezeigt, dass ich krank bin. Ja? Und wenn ich ein Haus gebaut habe und ich lege die Wasserwaage an und ich sehe, das stimmt nicht, das ist schief, dann mache ich nicht die Wasserwaage kaputt, sondern das Haus ist schief. Ja? Nicht die Wasserwaage ist schuld. Also, das heißt, das Gesetz zeigt mir, dass ich ein Sünder bin. Aber das Gesetz selber ist deshalb nicht was Schlechtes. Ist das Gesetz Sünde? Nein, sagt er, das sei ferne. Es ist anders. Vers 7, in der Mitte. Die Sünde erkannte ich nicht als nur durchs Gesetz. Also, was Paulus jetzt tut, er beschreibt das Thema Sünde. Und wir erinnern uns, er spricht nicht von Sünden, sondern von Sünde. Wissen Sie noch den Unterschied? Sünden sind einzelne Taten, Worte, Gedanken, einzelne Dinge, die wir tun, sind Sünden. Sünde ist was anderes. Sünde ist eine Kraft in uns, eine Neigung in uns, die uns zum Sündigen hinzieht. Paulus beschreibt jetzt seine Erfahrung, die er machte bei der Begegnung mit dem Gesetz. Er sagt jetzt, die Sünde kannte ich nicht als nur durch das Gesetz, denn auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst dich nicht gelüsten lassen. Welches Gebot ist das? Du sollst dich nicht gelüsten lassen. Also wie viel Gebot ist das? Wir haben ja 10 Gebote. Das wievielte ist das? Das 10. Du sollst nicht begehren. Und dann zählt er auf deines nächsten Frau und deines nächsten Gut und deines nächsten Esels und alles, was dein Nächster hat. Du sollst nicht begehren. Nach der katholischen Kirche ist das 9. Aber nach der anderen Zählung, die wir haben in der Bibel, ist es 10. Du sollst nicht begehren. Mit dem Gesetz, also mit dem Gebot, mit dem 10. Gebot, hatte er Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Das erste Gebot, das kennen wir alle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Gemüt, ja, mit allem, was du hast, sollst du Gott lieben. Oder wir können es auch negativ sagen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das Gleiche. Ob ich jetzt sage, zu meiner Frau sage, du sollst keine anderen Männer neben mir haben, oder ob ich jetzt sage, du sollst mich allein lieben, das ist das Gleiche. Das eine ist positiv und das andere ist negativ. Also Gott sagt in 2. Mose 20, sagt er negativ, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Positiv, das ist negativ, ja, keine anderen Götter. Und in 5. Mose 5 oder 6 sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Also so oder so, es ist genau das Gleiche. Das ist das erste Gebot. Das ist die Zusammenfassung von allen 10 Geboten. Das erste ist das Wichtigste und gleichzeitig die Zusammenfassung. Die anderen 9 Gebote, Gebot 2 bis 10, sind eine Kontrolle. Da kann ich mich selber kontrollieren. Und das 10. Gebot ist die strengste Kontrolle. Mit dem 10. Gebot kann ich genau prüfen, ob ich den Herrn wirklich liebe von ganzem Herzen. Warum? Ja, bei den anderen Geboten, das kann ich immer noch ein bisschen vortäuschen. Ich nach außen hin, ich tue nicht lügen und ich tue nicht stehlen und ich tue nicht den Eltern gehorchen, ich mache alles, was sie sagen und ich tue alles brav, so wie es in den Geboten steht, nach außen hin. Aber das letzte, das 10. Gebot, das ist ein Gebot, da fragt Gott nach dem Herzen. Du sollst nicht begehren. Das können die anderen nicht überprüfen, ob ich das tue. Niemand weiß, was ich begehre. Das seht ihr nicht. Du sollst nicht begehren. Du
Und ich sage, ja, der schaut so komisch, der begehrt jetzt etwas. Nein, das weißt du gar nicht, was er begehrt. Ja? Das weiß nur er selber. Das heißt, das ist die strengste Prüfung, weil ich da mich selber prüfen muss. Und ich kann, also beim 10. Gebot kann kein anderer wissen, ob ich es einhalte oder nicht. Die anderen können mich nicht prüfen, aber ich selber kann mich sehr gut prüfen und ich weiß es. Ich weiß, was ich begehre. Ja? Du sollst nicht begehren. Das 10. Gebot ist also ein ganz besonderes Prüfungsgebot für sich selber. Da kann man sich selber prüfen, ob man es ernst meint oder nicht. Und nur du selber, nur sie selber können das. Also noch einmal. Die Sünde kannte ich nicht als nur durchs Gesetz. Was heißt das? Das heißt, ich lernte das Wesen, mein wahres Wesen, die Sünde in mir, lernte ich nur kennen durch das Gesetz. Das Gesetz hat mir aufgedeckt, dass ich einer bin, dem es immer wieder zum Sündigen hinzieht. Die Sünde, Einzahl, die Sünde, diese Kraft, die mich zum Bösen hinzieht, das lernte ich kennen durch das Gesetz. Und er beschreibt das jetzt hier. Die Lust wäre mir nicht bewusst gewesen, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Vers 8. Aber nachdem die Sünde einen Anlass hatte, durch das Gebot, durch das 10. Gebot. Ja. Nachdem die Sünde einen Anlass hatte, durch das Gebot, bewirkte sie in mir jede Lust. Paulus spricht hier von Sünde in seinem Wesen, von dieser Kraft, von dieser Neigung zum Sündigen. Er sagt, er merkte in ihm, in seinem Wesen, da war eine Kraft. Und diese Sünde in seiner Natur, die bewirkte, dass er gesündigt hat. Die Sünde, also das Gebot hat gesagt, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Und er denkt dran, oh, nicht begehren, nicht begehren, nicht begehren. Und je mehr er dran denkt, begehre, begehre, begehre immer mehr. So hat also das Gebot ihn dahin fast gereizt, zu sündigen. Und er merkt, in mir gibt es eine Neigung zum Sündigen, eine Kraft, die zieht mich dorthin. Also nachdem die Sünde einen Anlass hatte durch das Gebot, bewirkte sie in mir jegliche Lust. Die Sünde in der Natur bewirkt die Sünde im Handeln. Wir erinnern uns, der Apfelbaum ist nicht deshalb ein Apfelbaum, weil er Äpfel trägt, sondern er trägt Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Und der Sünder ist nicht deshalb ein Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist. Merkt ihr den Unterschied? Wir meinen immer, ja, wenn einer viel sündigt, dann ist er ein Sünder. Sagt er, nein, es ist gerade verkehrt. Weil er ein Sünder ist, deshalb sündigt er. Die Wurzel steckt da drinnen. Ja? Und das bringt die Frucht, und die Frucht ist Sünde. Ohne das Gesetz war die Sünde tot. Vers 8 in der Mitte. Ohne das Gesetz war die Sünde tot. Also wenn kein Gesetz da war, da war alles ruhig. Ach, es war friedlich. Es gab kein Gesetz. Wann war das? Wann hatte Paulus kein Gesetz? Der Paulus war auch einmal jung. Ganz jung. Frag doch die 2-jährigen Kinder, ob sie ein Gesetz haben. Ein Gesetz kennen. Die kennen doch kein Gesetz. Nur irgendwann sagt die Mama, oi, oder irgend sowas, ja. Und dann sagt er, oh, da darf ich nicht hingehen oder das darf ich nicht angreifen, ja. Aber ansonsten, das ganz kleine Kind hat kein Gesetz. Da ist alles friedlich. Ohne das Gesetz war die Sünde tot. Welche Sünde denn? Die Neigung, die Kraft, die das schlummert, das war wie tot. Das war zwar vorhanden, aber es schlief so fest, dass man meinte, es ist tot. Ja? Das ist ganz leicht vorhanden, aber unmerklich, diese Tendenz zum Sündigen. Aber wenn man dann älter wird, dann, was heißt da, Vers 9, ich lebte einst ohne Gesetz, früher. Irgendwann lebte ich ohne Gesetz. Jeder von uns, Paulus auch, als er klein war, ohne Gesetz. Da gab es noch kein Gebot, das hat er noch gar nicht gewusst. sonst hat er noch gar nicht verstanden im Kopf. Ja. Ich lebte einst ohne das Gesetz, aber als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde auf. Irgendwann sagte die Mama von Paulus, Paulus, du sollst nicht begehren. Und da hat er gelernt, aha, ich darf nicht begehren. Und was geschah? Jetzt wurde die Sünde lebendig. Welche Sünde? Die Neigung zum Sündigen. Das ist die Sünde. Die Tendenz, diese Kraft, dass es mich zum Sündigen hintreibt. Das wurde jetzt lebendig, weil jetzt gab es ein Gesetz. Als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde auf, aber ich starb. Inwiefern starb er denn? Nun, das Gesetz verurteilt mich zum Tode. Das Gesetz sagt, wenn du sündigst, musst du sterben. Und im Gewissen, er bekam Gewissensbisse. Sünde bringt immer den Tod hervor. Also im Endeffekt kommt durch Sünde zum Schluss kommt der Tod raus. Der Lohn der Sünde, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Vers 10. Und das Gebot, das mir zum Leben gegeben war, dieses erwies ich mir als eins zum Tod. Das Gebot ist doch gut, oder? Du sollst Gott lieben, das erste Gebot ist ein gutes Gebot. Das ist dazu da, damit der Mensch lebt. Wenn er das tut, dann wird er leben. So steht es im Gesetz Mose. Wenn du diese Dinge tust, dann wirst du leben. Du sollst nicht begehren. Wenn du diese Dinge tust, nicht begehrst, ja, dann wirst du leben. Also das Gebot, das zehnte Gebot in dem Fall, das doch zum Leben gegeben war, genau dieses erwies sich mir als eins zum Tod. Warum? Jetzt hat es mich verklagt. Und das Gewissen verklagt mich. Die Sünde in mir, die Sünde als Kraft in meinem Leben, hat mich betrogen. Vers 11. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot, betrog mich gänzlich und tötete mich durch das Gebot. Die Sünde, was heißt das? Die Neigung, die Kraft der Sünde in mir, in meinem Leben, hat mich betrogen. Sünde verspricht immer was Gutes und hält es nicht. Das kennen wir doch, oder? Die Verlockung ist da und das Versprechen ist, komm, sündige ein bisschen, dann hast du Leben. Das ist wunderbar, das ist cool, sagen die jungen Leute. Und dann sündigt man und was ist es? Da hat man das schlechte Gewissen und dann merkt man, jetzt ist was Böses eingezogen. Und man erwartet, man hat Schuld. Man weiß, man ist bewusst, man ist sich bewusst, ich habe Schuld. Ich bin schuldig. Wie werde ich meine Schuld los? Wie werde ich mein böses Gewissen los? Sünde verspricht sehr viel und hält es nicht ein. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde erschlägt mich. Sie verspricht mir das Leben, aber sie erschlägt mich und tötet mich. Das Gebot Gottes deckt auf, was die Folge der Sünde ist. Tod. Traurig. Wenn man sich lange genug an den Ungehorsam gewöhnt, dann verhärtet man sich. Und wenn man sich verhärtet, dann macht man es noch einmal. Und dann macht das Gewissen nicht mehr so, hat man nicht mehr so schlechtes Gewissen. Und dann macht man es noch einmal. Und dann ist das Gewissen noch weniger, noch mehr verhärtet und es meldet sich weniger. Und dann mache ich es nochmal und nochmal und nochmal. Und mit der Zeit rührt sich das Gewissen gar nicht mehr. Wenn wir als Christen ungehorsam sind und uns daran gewöhnen, an irgendwelchen Punkten ungehorsam sind, dann sollen wir nicht überrascht sein, wenn der Heilige Geist nicht mehr mich mahnt. Weil ich habe ihn immer wieder die Stimme des Heiligen Geistes totgeschlagen, das Gewissen abgestumpft. Wenn wir gegen unser Gewissen handeln, zieht sich der Heilige Geist zurück und wir werden unsensibel. Das heißt, wir merken es nicht mehr. Das ist furchtbar. Da muss man ans Licht kommen, mit der Sünde zum Herrn kommen, die Sache aufdecken, mit jemandem vielleicht zusammenbeten oder wenn man sonst alleine mit dem Herrn alles ins Licht bringen und dann die Sachen wieder in Ordnung bringen, die Sachen wieder gut machen und neu beginnen. Aber jetzt zurück zum Text. Also, Das Gesetz deckt auf, wie schwach ich bin und wie unfähig ich bin, Gottes Willen zu tun. In den Versen 12 bis 14 lesen wir das. Somit ist also das Gesetz heilig, ja, und das Gebot, das zehnte Gebot, ist heilig und gerecht und gut. Ist also ein Gutes mir zum Tode geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde. Es war die Sünde. Also die Sünde, nicht das Gesetz, ist das Problem. Das Gesetz hat nur aufgedeckt, dass ich ein Sünder bin. Aber das eigentliche Problem ist diese Sünde. Was heißt Sünde? Die Kraft der Sünde, diese Neigung zum Sündigen hin. Die Sünde, damit sie so richtig als Sünde offenbar würde, hier steht bei mir in Vers 13, ist mir also ein Gutes zum Tode geworden? Nein, das sei ferne. Sondern es war die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, indem sie durch das Gute, also durch das Gesetz, mir den Tod bewirkte, damit durch das Gebot die Sünde überaus sündig würde. Was heißt das? Wenn das Gebot kommt, dann lebt die Sünde auf. Dann wird die Versuchung, dann kommt die Versuchung und dann kommt die Tat, die böse Tat. Und jede Tatsünde machen mich schlechter und offenbar, Entschuldigung, die Sünden, die ich tue, machen mich nicht schlechter, sondern sie offenbaren nur, wie schlecht ich bin. Versteht ihr? Da ist ein Apfelbaum und es sind keine Äpfel drauf. Und du wartest und dann wartest du und wartest und dann kommen Äpfel. Da kommt ein Apfel, noch ein Apfel, noch ein Apfel, noch ein Apfel. Je länger du wartest, desto mehr Äpfel. Und du merkst, aha, es ist offenbar geworden, das ist ein Apfelbaum. Und mit dem Sündigen ist auch so. Zuerst sieht man nichts, oder? Und du wartest, bringst das Gesetz und das Gesetz zeigt Sünde. Und das ist Sünde. Und das ist Sünde. Und das ist Sünde. Und ich bin voller Sünden. Weil ich handle immer wieder gegen das Gesetz. Und das Gesetz sagt mir, ich soll das aber nicht tun. Jetzt wird offenbar, wie schlecht ich bin. Und je mehr Sünden ich tue, desto mehr wird offenbar, wie schlecht ich bin. Es ist nicht so, dass wir meinen oft so, wenn einer viele Sünden tut, dann ist er ein ganz schlechter Mensch. Und der wenig Sünden tut, ist nicht so schlecht. Denken wir so? Klar. Die Bibel sagt aber anders. Die Bibel sagt, du bist total schlecht. Und das wird jetzt offenbar, je länger du wartest, sozusagen. Also, alle meine Sünden machen den Menschen nicht schlechter, sondern sie offenbaren nur das schlechte Wesen dieses Menschen. Alle meine Sünden, die ich tue, machen mich nicht schlechter, sondern sie zeigen nur, wie schlecht ich bin. Ich bin von Grund auf so schlecht, dass ihr gar nicht wisst, wie schlecht ich bin. Furchtbar schlecht, ja. So schlecht, dass Gott sagt, da gibt es nur eins. Tod, Tod, Tod. Du hast den Tod verdient, den ewigen Tod. Wir Menschen sind von gar keinem guten Holz geschnitzt. Die Tat ist also nur die Offenbarung dessen, was im Fleisch drinnen ist. Die Sünde wohnt in mir und ich als Christ bin gänzlich sündhaft und unfähig, Gottes Willen zu tun. Das ist die Lektion, die wir hier haben. Vers 13, damit sie als Sünde offenbar würde, durch das Gesetz mir den Tod bewirkte, damit durch das Gebot die Sünde überaus sündig würde. Das heißt, die Sündhaftigkeit wird jetzt richtig deutlich und klar ans Licht gestellt. Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich. Das Gesetz ist geistlich. Was heißt das? Das Gesetz fördert die geistliche Welt. Gott, das Gesetz ist was Gutes. Das Gesetz Mose ist ganz gut. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das fördert die geistliche Welt. Das Gesetz möchte zeigen, wohin es geht, wohin wir gehören sollen. Ja? Es gibt zwei Welten. Es gibt eine geistliche Welt. Und es gibt eine materielle Welt. Gott hat Geistwesen geschaffen und Gott hat materielle Dinge geschaffen. Der Tisch ist was Materielles. Mein Körper ist was Materielles. Ja. Und Gott hat die Menschen geschaffen und die Menschen, die wohnen eigentlich in beiden Welten. Die Menschen wohnen, die sind nämlich beides. Die Menschen sind materiell, ihr könnt euch angreifen, ihr seid materiell und ihr seid auch Geist. Hier sitzen lauter Geister, die stecken in einem Körper, aber den Geist sieht man nicht. Wir sind beides, wir sind materiell und geistlich. Und wir sind irgendwie Wesen, die in beiden Welten leben. Wir können beten und wir können mit der anderen Welt in Kontakt treten. Und wir können mit dieser Welt auch in Kontakt treten. Wir greifen die Welt an und merken, ich lebe hier in dieser Welt und ich bete und habe mit Gott Kontakt und lebe in der anderen Welt. Wir leben in zwei Welten. Das Geistliche aber hat Vorrang. Die geistliche Welt ist die wichtigere. Die ist viel wichtiger als die materielle Welt. Geistliche Nahrung ist wichtiger als materielle Nahrung. Die brauche ich auch. Aber die geistliche ist noch wichtiger. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Gott herrscht über beide Welten. Und das Gesetz Gottes will mich jetzt aufmerksam machen auf die andere Welt. Dass es eine andere Welt gibt. Es gibt einen anderen Gott, es gibt einen Gott in der anderen Welt. Und den sollst du lieben, sagt das Gesetz. Die Sünde hat zum Ziel, in der materiellen Welt zu Hause zu sein und dort Wurzeln zu schlagen. Die Sünde zieht mich, die Neigung, ich habe eine Neigung in mir, das ist die Kraft der Sünde. Diese Sünde zieht mich zu dem Punkt hin, dass sie sagt, schau, diese Welt ist die wichtigste Welt. Die Versuchung ist da, dass ich meine, die Lust dieser Welt ist das Wichtigste. Und dass es mir gut geht, dass ich viel besitze, ist das Wichtigste. Und dass ich von allen Menschen anerkannt bin und stolz bin auf mich selber, das ist das Wichtigste. Die Sünde zieht mich und bindet mich in diese Welt. Und die will, dass ich da Wurzeln schlage, dass ich von dieser Welt lebe. Und Paulus sagt, das ist fleischlich. Fleischlich, er gebraucht hier ein Wort Fleisch, weil Fleisch, das verstehen wir, Fleisch ist etwas, was man angreifen kann. Geist nicht, Geist kann man nicht angreifen, aber Fleisch schon. Er sagt, das ist fleischlich. Also das Irdische, das Ausgerichtetsein nach dem irdischen Leben ist fleischlich. Und wir sind aber nicht nur geschaffen, um fleischlich zu sein. Nein, wir sind geschaffen für eine andere Welt. Aber mit dem Sündenfall kam eine Verlagerung unseres Interesses. Die geistliche Welt wurde unwichtig und die materielle Welt wurde wichtig. Beim Sündenfall geschah das. Das Sichtbare und Greifbare trat in den Vordergrund. Adam und Eva im Garten Eden haben miteinander gelebt, aber das Wichtigste im Garten Eden war ihnen die Personenbeziehung. Der Adam konnte die Eva anschauen und als er sie angeschaut hat, schaut er tief in sie hinein. Da hat gar nicht gemerkt, dass sie nackt ist. Aber als sie gesündigt hatten, wo blieben die Augen stecken? Da blieben die Augen an der Haut stecken. Er konnte nicht mehr hineinschauen in die Eva. Und sie erkannten, dass sie nackt sind. Versteht ihr? Und dann hat der Gott gesagt, ihr müsst euch bekleiden. Das war vorher alles nicht nötig. Weil das Innerliche war viel wichtiger als das Äußerliche. Jetzt durch die Sünde ist das Äußerliche das Wichtigste geworden. In dem Moment, als Adam von der Frucht aß, zog er die materielle Welt der geistlichen Welt vor. Das heißt, die materielle Welt war ihm lieber als die geistliche Welt. Die Schöpfung war wichtiger als der Schöpfer. Und was sagt Gott in Römer 1? Das ist das Wesen von Sünde. Sie liebten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Das ist das Schlimme. Als Adam von dem Baum gegessen hat, hat er drei Dinge damit ausgedrückt. Erstens, was die Schlange sagte, das ist wichtiger als was Gott sagt. Adam und Eva, beide, oder? Was die Schlange sagt, ist wichtiger als was Gott sagt. Zweitens, er sagte damit zu Gott, ich will nicht das, was du willst. Ich will das, was ich will. Mein Wille ist wichtiger als dein Wille. Drittens, Gott, diese Frucht ist mir wichtiger als du selber. Ja, das war kein Apfel, aber die Frucht von dem Baum. Ja. Die Frucht von dem Baum ist wichtiger als Gott. Die Schöpfung ist wichtiger als der Schöpfer. Du bist nicht wichtig, Gott. Du bist mir nicht so wichtig. Die Frucht schmeckt mir mehr als die Gemeinschaft mit dir. Ich will Gemeinschaft mit der Frucht haben, nämlich essen und spüren. Ich will nicht Gemeinschaft mit dir haben. Mir ist die Gemeinschaft mit der Frucht wichtiger als Gemeinschaft mit dir. Und ich verzichte auf dich. Ich verzichte auf Gott, damit ich die Frucht habe. Er war sich nicht bewusst, was für Konsequenzen das eigentlich hatte. Und was tun wir, wenn wir sündigen? Wir tun genau das Gleiche. Wenn wir sündigen, sagen wir zu Gott, Gott, mir ist die Lust wichtiger als du. Gott, mir ist die Bequemlichkeit wichtiger als du. Gehen wir weiter. Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich. Haben Sie jetzt etwas gemerkt? Bis jetzt hat Paulus immer in der Vergangenheit gesprochen. Vers 7, Vers 8, Vers 9, Vers 10, Vers 11, Vers 12, Vers 13. Jetzt plötzlich redet er in der Gegenwart. Vorher sagt er Vergangenheit. Jetzt Gegenwart. Ich bin fleischlich. Und ab jetzt spricht er nur noch in der Gegenwart. Was heißt das? Das heißt, das eine, diese Erfahrung, die er jetzt macht, ab Vers 13, das ist, das ändert sich nicht, das ist bei jedem Menschen gleich, das ändert sich nicht, wenn ich gläubig werde. Paulus wurde gläubig. Und es änderte sich aber nicht, dass er immer noch dieses Ziehen hat zum Sündigen hin. Das hat sich nicht geändert durch die Wiedergeburt. Ich habe schon gestern gesagt, das Fleisch wird nicht wiedergeboren. Ein Nicht-Christ ist ein Sünder, das verstehen wir, oder? Einer, der nicht Christ ist, der ist ein Sünder. Aber einer, der Christ ist, der ist auch ein Sünder. Wieso? Vom Wesen her. In ihm schlummert etwas, das zieht ihn zur Sünde. Und das kann jederzeit wach werden. Der Christ und der Nicht-Christ sind beide Sünder. Nur der Unterschied ist der Nicht-Christ hat keine Vergebung und der Christ hat Vergebung. Und was Gott möchte, ist natürlich, dass der Christ aufhört zu sündigen. Und wie das geschieht, das wird Paulus gleich beschreiben. Da gibt es einen Unterschied natürlich, denn der Christ, der Nicht-Christ, hat keine Kraft in sich. Der Christ aber hat eine Kraft. Das wird in Römer 8 beschrieben. Aber es ist ganz wichtig, wir können Römer 8 nicht verstehen, wenn wir Römer 7 nicht verstanden haben. Deshalb ist es so wichtig heute Abend. Also, der Nicht-Christ ist ein Sünder und genauso wie der Nicht-Christ in seinem Wesen ein Sünder ist, so ist auch der Christ in seinem Wesen ein Sünder, nicht in seinem Handeln, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht leben wir nicht ständig in Sünde. Ja? Aber im Wesen, da drinnen, sind wir Sünder im Fleisch. Beim Christen ist das Schöne, dann kommt der Heilige Geist hinzu. Das hat der Nicht-Christ nicht. Der Nicht-Christ hat keinen Heiligen Geist. Keine Kraft. Der ist hoffnungslos verloren. Aber der Christ, da kommt eine Kraft hinzu. Aber wir dürfen nicht meinen, das wird jetzt ausgetauscht. Wir dürfen nicht meinen, die Sünde, die schmeißt er raus und der Heilige Geist kommt rein. Nein, eben nicht. Das Wesen der Sünde, Einzahl, die Kraft der Sünde, die bleibt da. Die einzelnen Taten, die vergibt der Herr, denn dafür ist er gestorben. Vergebung. Aber das Wesen, dass ich ein Sünder bin im Wesen, den es immer noch zum Sündigen hinzieht, das bleibt, bis wir sterben. Verstehen wir den Unterschied? Das ist äußerst wichtig. Und viele Christen haben das nicht verstanden und haben deshalb ein Riesenproblem. im Christenleben. Kommen nicht weiter. Bitte erwarte nicht von dir selber, dass du ein besserer Mensch wirst. Du wirst nie ein besserer Mensch. Nie. Ja, aber was soll ich jetzt machen? In Römer 8 ist die Antwort. Auf den Heiligen Geist vertrauen und nicht auf dich. Verlerne das. Wir müssen uns immer selbst verleugnen, weil in uns, aus uns nichts zu holen ist, was dem Herrn gefällt. Das Fleisch kann dem Herrn gar nicht gefallen. Und das Fleisch bleibt Fleisch bis zum Sterben. Das Schöne ist, dass ich mich jetzt auf den Herrn verlassen kann. Da ist meine Rettung. Das Fleisch, das verdorbene Wesen, bleibt dasselbe. In Galater 5, Vers 16 sagt Paulus, ich sage aber, wandelt durch den Geist oder wandelt Kraft des Geistes und dann werdet ihr nicht die Lust des Fleisches ausführen. Das ist die Lösung. Römer 8 und Galater 5, Vers 16, das ist genau die gleiche Sache. Galater 5, Vers 17, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gelüstet gegen das Fleisch, diese sind gegeneinander, widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ihr wollt immer das Böse tun. Ihr, ja, sagt also ihr selber, von uns aus. Wir wollen das Böse tun. Aber der Geist ist da hereingekommen und um dagegen jetzt anzukämpfen. Und der Heilige Geist ist die Lösung. Aber das ist alles erst Römer 8. Ich habe das jetzt nur gesagt, damit wir nicht heute verzweifeln. Es wäre ja schade, würden wir heute nach Hause gehen und sagen, jetzt ist es hoffnungslos verloren. Ja? Nein, ist es nicht. Also, es gibt etwas in mir, das rebelliert ständig gegen Gott. Das müssen wir wissen. Das heißt also, dass wir uns dem Problem stellen müssen, dass ein Christ in sich Sünde hat und zur Sünde tendiert, zur Sünde neigt. Das heißt nicht, dass wir nachgeben müssen. Müssen wir nicht. Römer 6. Wir müssen nicht sündigen. Wir müssen nicht nachgeben. Jedes Mal, wenn die Sünde drängt. Jedes Mal, wenn die Versuchung kommt. Wir müssen nicht nachgeben. Aber wir dürfen uns nicht einer Illusion hingeben und meinen, wir sind bessere Menschen geworden durch die Wiedergeburt. Sind wir nicht. Der einzige Gute ist der Herr Jesus. Und der kam herein. Aber ich bin nicht der Gute. Wenn irgendwas Gutes von mir kommt, dann war es von dem Herrn Jesus. Versteht ihr? Also wir sind nicht verpflichtet zu sündigen. Der Heilige Geist ist stark genug, uns zu bewahren und uns zu helfen. Ich habe mir hier notiert, wenn wir auf den Herrn blicken und uns vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes die Kraft geben lassen und uns durch Brüder und Schwestern ermahnen lassen, dann können wir den Sieg haben. Wir haben nicht deshalb Sieg, weil die sündige Natur nicht mehr vorhanden wäre, sondern weil eine stärkere Kraft ins Leben hereingekommen ist. Die Tendenz zur Sünde wird bei uns immer vorhanden sein. Jetzt gehen wir zum Text zurück. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich. Und was jetzt kommt, ist eine Beschreibung dessen, was geschieht, wenn man sündigt. Und zwar immer, wenn man sündigt. Bitte, manche Christen haben Römer 7 völlig missverstanden. Und ich früher auch. Ich meinte, Römer 7 beschreibt eine Phase im Christenleben, wenn man noch schwach ist und irgendwie noch nicht so ein richtig guter Christ ist. Da hat man halt eine schlechte Phase und dann erlebt man das, was in Römer 7 steht. Nein. Römer 7 beschreibt das, was jedes Mal geschieht, wenn wir sündigen. Römer 7 ist eine Beschreibung dessen, was da eigentlich konkret vor sich geht, wenn wir immer dann, wenn wir aus eigener Kraft handeln. Das Sündigen wird also hier genau unter die Lupe genommen und analysiert. Auf diese Weise wird bewiesen, dass weder das Gesetz noch ich selber mich heilig machen kann. Ich kann mich nicht heilig machen, Geschwister. Es ist hoffnungslos verloren. Kein Christ kann sich heilig machen. Das geht nicht. Kein Christ kann sich zu einem guten Christen machen. Das ist absolut unmöglich. Das Gesetz auch nicht. Manche Christen meinen, das Gesetz macht mich zu einem heiligen Menschen. Und dann schreiben sie sich das Gesetz irgendwo hin, groß oder klein oder irgendwo, nehmen es immer mit und sagen es immer vor und sagen es auswendig, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Das ist schön und gut. Aber es wird dich nicht zu einem heiligen Menschen machen. Zu einem heiligen Menschen kann nur der Herr Jesus Christus dich machen. Heiligkeit entsteht nicht durch die Begegnung mit, das Gesetz, mit dem Gesetz, sondern Heiligkeit entsteht durch den Heiligen Geist. Römer 8 wird das erklären. Also, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er kommt sich vor wie ein Sklave. Ich sage, ich komme mir vor wie ein Sklave. Immer wieder muss ich sündigen, obwohl ich eigentlich nicht will. Und genau das zeigt, wer er wirklich ist. Und wenn, vielleicht sagen einige von uns, naja, da war er halt schlecht drauf und hat er oft gesündigt. Nein, er sagt nicht, wie oft er sündigt. Steht nicht da, tausendmal habe ich gesündigt heute. Nein. Jedes Mal, wenn er sündigt, und vielleicht sündigt er nur ganz selten, aber gerade dann, wenn er sündigt, dann geschieht genau das, was hier beschrieben ist. Es zeigt auf, dass er ein Sklave ist. Wenn man nämlich seine Glieder der Sünde zur Verfügung stellt, dann ist man ein Sklave der Sünde. Und er stellt fest, oh, jetzt habe ich 2 Tage es ausgehalten und habe nicht gesündigt und jetzt habe ich wieder gesündigt. Jetzt gerade war ich ein Sklave der Sünde. Und dann halte ich es vielleicht wieder 10 Tage aus ohne Sünde und dann sündige ich wieder einmal. Dann beweise ich, jetzt war ich wieder ein Sklave der Sünde. Immer wenn ich sündige, bin ich ein Sklave der Sünde. Ich bin verkauft unter die Sünde. Verkauft heißt nicht, dass er sündigen muss. Er muss nicht sündigen. Aber wenn er dann sündigt, dann ist er ein Sklave. Wir sind nicht unter das Sündigen verkauft, sondern wir sind unter das Prinzip der Sünde verkauft. Das heißt, wir haben eine Neigung in uns, die bleibt in uns. Es wird immer wieder da sein. Wenn ich das Auto auf eine schiefe Ebene stelle und die Bremsen kaputt sind, was wird geschehen? Da kann ich entweder den Motor anschalten und fahren, aber wenn ich nicht fahre, was geschieht dann? Dann rollt es zurück. Die Bremsen sind kaputt. Ja? Also entweder fahren oder zurückrollen. Es tendiert immer wieder nach unten, wenn ich nicht fahre. Bei uns Christen ist auch so. Entweder die Kraft des Heiligen Geistes ist im Leben und kommt zum Vorschein und kann sich auswirken, oder ich roll zurück. Vers 15, denn was ich ausführe, kenne ich nicht, im Sinne von verstehe ich nicht, ich kenne mich nicht aus, ich bejahe nicht. Paulus zeigt auf, was geschieht, wenn er sündigt. Denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Das ist bitte keine Entschuldigung. Er erklärt nur, was es ist, dass hier ein Problem ist. Vielleicht kennen Sie das. Ich erzähle Ihnen, ich sage zu meiner Frau etwas, ich bin da irgendwie ärgerlich geworden und sage etwas im Zorn und dann merke ich, oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Und dann gehe ich zu ihr hin und sage, du, ich wollte dich nicht beleidigen. Ist es damit gut gemacht? Nein, das zeigt nur, wie schlimm ich bin, oder? Ich habe was getan, was ich gar nicht tun wollte. Das offenbart nur meine Schlechtigkeit. Das ist keine Entschuldigung. Also wenn man etwas nicht tun wollte, ist das nicht die Entschuldigung. Es tut mir leid, aber ich wollte es nicht. Ja, ich wollte dir nicht wehtun. Gerade die Tatsache, dass wir es getan haben, ist das Problem. Zu dieser Wahrheit, dass wir schlimme Sünder sind, genau dazu sollen wir uns stellen und sagen, weißt du, ich bin ein ganz schlimmer Sünder. Ich tue sogar Dinge, die ich gar nicht tun will. Wir sollen unsere Sünden bekennen, ja. Jede Sünde bekennen, so schnell wie möglich, sonst verhärten wir uns. Vers 16. Wenn aber das, was ich nicht will, wenn ich das tue, stimme ich dem Gesetz bei, dass das Gesetz es gut ist. Oder? Das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Und ich begehre. Damit gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist und ich bin schlecht. Vers 17. Aber nun führe nicht länger ich die Sünde aus, und nun führe nicht länger ich es aus, sondern die in mir wohnende Sünde. Die Quelle ist das Problem. Die Quelle, da wohnt etwas in mir. Und das, was in mir wohnt, ist Sünde. Einzahl. Die Kraft die Neigung zu sündigen. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes wohnt. Vielleicht habe ich gedacht, in mir wohnt was Gutes. Da habe ich mich aber getäuscht. In mir wohnt nämlich nicht das Gute. In mir wohnt das Fleisch und die Sünde wohnt im Fleisch. Die Tendenz zu sündigen, die Neigung zum Sündigen, die Kraft, die mich dahin zieht, das wohnt in mir. In meinem Fleisch wohnt nicht das, was Gott gefällt. Mein Fleisch ist gänzlich unfähig, Gott Freude zu machen. Vielleicht denkt sich jemand, aber ich diene heute mit dem, jetzt, ich tue jetzt mit dem Fleisch Gott dienen. Also, ich mache es einfach aus mir selbst heraus. Ja? Sag Gott, das gefällt mir nicht. Alles, was du aus dir selbst tust, gefällt mir nicht. Aber ich mache ja was Gutes. Ich putze den Saal heute, um dir zu zeigen, wie gut ich bin. Ich putze den Saal ganz sauber. Sag Gott, kannst du sparen. Dadurch wirst du nicht besser. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ja, was soll ich tun, dass ich dich beeindrucke? Gar nichts. Deine Sünde bekennen. Du bist ein Sünder. Ja, aber ich habe mich doch bekehrt. Ja, du hast dich bekehrt. Aber die Neigung zum Sündigen wohnt immer noch in dir. Ja, was soll ich also tun? Ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist, der würde gern was Schönes in dir tun. Streck mal deine Hände aus. Und ich fahre mit meinem Heiligen Geist Hände in deine Hände. Und dann machen wir was Schönes. Gib mir mal deine Zunge. Und ich fahre mit meinem Heiligen Geist in deine Zunge. Und dann reden wir was Schönes. Das, was Gott Frucht bringt. Echte Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, zurück zum Text. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Ausführen des Guten finde ich nicht. Von uns aus, auf mich gestellt, bin ich unfähig, Gottes Willen zu tun. Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Bitte nicht jeden Tag und nicht jede Stunde und nicht jede Minute, nein. Aber irgendwann. Vielleicht einmal am Tag. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt hast du gezeigt, dass du ein Sklave der Sünde bist. Das Schlechte, das du nicht wolltest, das hast du jetzt gerade getan. Das zeigt das Problem. Vers 20. Wenn aber das, was ich nicht will, wenn ich das tue, dann führe nicht länger ich es aus, sondern die in mir wohnende Sünde. Das ist keine Entschuldigung. Es ist nicht so, dass Paulus sagt, ah ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich jetzt ein bisschen zornig war. Das war ja die Sünde in mir. Das ist keine, das will er nicht sagen. Er will sagen, das Problem liegt bei der in mir wohnenden Kraft, die mich zum Sündigen treibt oder neigen lässt. Das heißt, wenn wir bessere Menschen werden wollen, dann machen wir das nicht dadurch, indem wir einfach sagen, so, jetzt reiß dich mal richtig zusammen und werde ein besserer Mensch. Das geht nicht so, sagt er. Du brauchst eine ganz andere Kraft. Du brauchst eine Kraft von außen. In dir ist nicht die Kraft, das hältst du vielleicht eine Zeit lang aus und dann fällst du wieder auf die Nase. In dir ist nicht die Kraft. Der Schlüssel ist Christus in dir, der Heilige Geist. War Paulus ein Sünder? Ja, er war ein Sünder. Und als er sich bekehrt hat, war er dann auch noch ein Sünder? Nicht in der Tat, nicht im Tun, aber im Wesen blieb er ein Sünder. Aber der Herr Jesus hat ihn doch gerecht gemacht. War er nicht auch ein Gerechter? Doch, er war auch ein Gerechter. Er war ein Sünder und ein Gerechter gleichzeitig. Luther hat das auch richtig erkannt. Sünder, ein Sünder und ein Gerechter gleichzeitig. Wieso? Ein Sünder vom Wesen her, ein Gerechter in der Stellung. Ein Sünder von dem Wesen, weil in mir die Neigung zum Sündigen ist. Ein Gerechter, weil der Herr Jesus meine Schuld getragen hat und er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Jetzt bin ich ein Gerechter. Und im Tun, je nachdem, was ich jetzt gerade tue, wenn ich böse handle, dann bin ich auch in der Tat ein Sünder. Wenn ich gut handle, dann bin ich in der Tat ein Gerechter. Wäre der Christ kein Sünder in seinem Wesen, dann müsste er gar nicht sterben. Wisst ihr das? Wie kam denn das, dass wir Sünder sind? Adam hat gesündigt. Und weil Adam gesündigt hat, sind alle Menschen Sünder, nicht schuldig. Die katholische Kirche ist falsch. Die katholische Kirche lehrt, weil Adam gesündigt hat, ist das Baby ein Sünder, ein Schuldiger. Das Baby trägt eine Schuld. Stimmt nicht. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es keine Schuld, ist unschuldig, aber es ist ein Sünder. Seht ihr den Unterschied? Es hat keine Schuld, warum? Weil es nicht gesündigt hat. Aber es ist ein Sünder, weil, brauchst nur warten, kommt Sünde raus, irgendwann. Weil es im Wesen drin schlummert, das ist die Erbsünde, nicht Erbschuld. Erbschuld gibt es keine, aber Erbsünde gibt es. Das haben wir vererbt, diese Tendenz zum Sündigen. Haben alle geerbt von Adam. Wir sind nicht schuldig als Babys. Und wenn ein Baby stirbt, dann kommt es nicht in die Hölle. Warum nicht? Weil es nicht schuldig ist. Es kommen nur Schuldige in die Hölle. Gott bestraft für Werke. Ein Baby kann gar kein böses Werk tun. Der Leib ist tot wegen der Sünde. Der Tod kam in den Leib von Adam hinein, als er gesündigt hat. Und dann musste Adam sterben. Und jeder von uns, der auf die Welt kommt, muss sterben. Warum? Weil er ein Sünder ist im Wesen. Deshalb. Einer nicht. Wer nicht? Wer hätte nie sterben müssen? Jesus Christus. Warum? In seinem Leib zog nie die Sünde ein und auch nicht der Tod. Der Herr Jesus hätte gar nicht sterben müssen. Hätte der Herr Jesus nicht freiwillig sein Leben hingegeben, hätte er ewig gelebt. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es von mir selbst. Der Herr Jesus ist der Einzige, der sagen konnte, so, jetzt gebe ich mein Leben hin. Wir nicht, wir sterben automatisch. Er nicht. Dort, wo der Mensch sündlos wird, wird er nicht sterben, im Himmel. Dort sind wir wirklich sinnlos. Dort werden wir aber auch nicht sterben. Dort haben wir keine Tendenz mehr zum Sündigen, keine Neigung. Wenn du in den Himmel kommst, dann kämpfst du nicht mehr gegen die Versuchung, was Böses zu tun. Das wird weg sein. Und es wird auch kein Sterben geben dort. Aber solange wir im Leib sind, sind wir Sünder. Wer Jesus nachfolgt, wird, solange er im Leibe ist, merken, dass er manchmal das Auge vom Herrn Jesus Christus abwendet. Das Auge vom Herrn abzuwenden ist ein Heraustreten aus der Abhängigkeit von Gott. Und das ist Sünde. Also es soll niemand sagen, ein Christ kommt, der schafft, es gibt Christen, es soll niemand sagen, ich schaffe es, dass ich mal sündlos lebe auf dieser Welt. Das schafft niemand. Denn sobald er das schon gesagt hat, hat er schon wieder gesündigt. Ja. Wer dem Herrn nachfolgt, der muss sein Auge auf den Herrn richten. Der muss vom Herrn abhängig bleiben. Wenn wir nicht vom Herrn abhängig sind, sündigen wir. Denn es ist Sünde, das Auge vom Herrn Jesus wegzulenken und auf irgendwas anderes zu schauen. Versteht ihr? Ich muss Schluss machen, aber bin gleich fertig. Vers 21, so finde ich also bei mir das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, das Schlechte vorhanden ist. Er sagt, das ist ja wie ein Schwerkraftgesetz. Das ist ein Gesetz. Die Schwerkraft zieht den Kugelschreiber nach unten. Und genauso ist es mit der Sünde. Die Sünde ist ein Gesetz. Es ist ein Kraftgesetz. Ein Kraftgesetz, das zieht mich hin zum Sündigen. So finde ich nun das Gesetz bei mir, das Kraftgesetz, dass ich, der ich das Gute tun will, dass bei mir das Böse vorhanden ist. Vers 22, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Ich möchte ja Gott gefallen, sagt er, ich möchte, ich kenne doch die Bibel, ich kenne Psalm 119 und ich habe Freude am Gesetz, wie der Psalmist sagt, ich freue mich über dein Gesetz, wie einer, der große Beute macht. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, in meiner Zunge, in meinen Geschlechtsorganen oder sonst irgendwo. Ich sehe immer wieder das Gesetz der Sünde. Es zieht mich zum Sündigen hin, das gegen das Gesetz meines Denkens kämpft, Krieg führt und mich zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, der das in meinen Glieder ist. In meinen Gedanken habe ich das Gesetz Gottes. Du sollst Gott lieben, du sollst Gott lieben. Und in meinen Gliedern tue ich es nicht. Das ist eine Spannung zwischen dem Gesetz Gottes, das ich gerne tun möchte, und dem Gesetz der Sünde, den ich dann oft und oft diene, genau dann, wenn ich nämlich nicht gehorche. Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich befreien aus dem Leibe dieses Todes? Hoffnungsloser Fall. Also geben wir auf, oder? Hoffnungsloser Fall. Ich habe keine Chance, sagt Paulus. Ich bin ein elender Mensch, ich bin gefangen. Wer wird mich befreien von diesem Leib? Das ist der Leib hier. Wieso ist es ein Leib des Todes? Weil der Tod ist eingezogen. Damals, als Adam gesündigt hat, ist der Tod eingezogen. Und der Tod bewirkt, dass ich sündige. Der Tod ist so stark in diesem Leibe. Ich gebe jetzt auf. Nein, das sagt er nicht, ich gebe auf. Er sagt, wer wird mich befreien? Er ruft nach Hilfe von draußen. Meine Frau und ich stehen auf der Brücke in Luzern und da ist einer ins Wasser gesprungen und er schwimmt da, da ist die Reuss, das ist der Fluss, der geht gerade aus dem See raus und er wird dann immer schneller und dann kommt ein Wasserfall. Und der Mann hat gedacht, das ist ja kein Problem, ich schwimme da ein bisschen gegen die Strömung und er springt gegen die Strömung und merkt, er kommt keinen Millimeter nach vorne. Und dann schwimmt und schwimmt und er war reingesprungen, das war eine Mauer links und rechts. Und er schwimmt und er kommt nicht weiter und plötzlich merkt er, die Kräfte lassen nach. Was macht er? Jetzt fängt er zu schreien an. Hilfe! Er merkt, ich schaffe es nicht. Und genau das macht dieser hier. Er kommt ans Ende und Gott möchte jeden Menschen ans Ende führen. Und wenn er ans Ende seiner eigenen Kräfte und dieses Schreien, das ist so gesund. Herr, ich kann nicht, ich bin am Ende, ich schaffe es ja doch nicht, das Christenleben. Gott sagt, genau darauf habe ich gewartet. Dass du endlich erkennst, du kannst es nicht. Das Christenleben kannst du nämlich nicht führen. Das Christenleben kann nur einer in dir führen, Christus. Kein Christ kann das Christenleben führen, nur Christus. Deshalb kam er ja herein in unser Leben, um das Christenleben zu führen. Ich elender Mensch, werde mich befreien? Die Antwort ist klar. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn kommt die Hilfe, durch ihn kommt die Lösung. Und dafür darf ich auch danken durch Jesus. Durch ihn ist es möglich, ein Christenleben zu führen. Dann leiste ich, jetzt fasst Paulus nochmals zusammen, in Vers 25, das ist nicht die Lösung. Vers 25 ist das Dilemma, zusammengefasst in einem Satz. Dann leiste ich also Sklavendienst mit dem Denksinn, dem Gesetz Gottes, also ich diene mit dem Denksinn, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Das ist das Dilemma, das ist die Krankheit, das ist das Problem. Die Lösung ist Jesus Christus. Und das beschreibt er jetzt in Kapitel 8. Aber dazu kommen wir morgen. Fragen?
Es hat keiner gesagt,
Also es ist ganz klar, wenn ich eine Arbeit sehe, die getan wird, dann soll ich sie tun. Die Frage ist natürlich, mit welchem Motiv ich sie tue. Wenn ich sage, jetzt mache ich es, weil der Alex herschaut und dann sieht er, was ich für ein guter Christ bin, dann ist das nicht die beste Motivation. Ja? Aber wenn ich jetzt einfach mache, weil es getan wird. Mancher merkt gar nicht, dass er was Gutes tut, weil er sich da schon so daran gewöhnt hat zu dienen. Ja? Dem ist das in Fleisch und Blut übergegangen, ja? Freundlich zu sein. Der sagt nicht so, jetzt muss ich umschalten, jetzt muss ich freundlich sein, damit ich vor den anderen gut dastehe. Nein, das ist falsche Motivation. Wir sind freundlich, warum? Weil das einfach jetzt unsere zweite Natur, wie eine zweite Natur geworden ist. Das heißt, und ich sehe Arbeit, die muss getan werden, natürlich, dann mache ich die Arbeit. Ja? Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir dürfen nicht meinen, wir brauchen einen Impuls. Wir leben nicht von Impulsen. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist mir immer sagt, jetzt musst du das machen. Der Heilige Geist ist kein Guru. Ein Guru sagt mir jeden Schritt, den ich tun muss. Der Heilige Geist nicht. Der wirkt ganz anders. Der wirkt in meiner Persönlichkeit und der verändert meine Persönlichkeit und der prägt mich. Und dadurch, dass ich jeden Tag mit dem Heiligen Geist lebe, lerne ich so zu denken, wie der Heilige Geist denkt. Und die Geschwister, die lange mit dem Herrn leben, werden das bezeugen. Das ist einem schon ganz normal geworden. Ja? Und die anderen, die das sehen, denken sich, das ist so ein liebenswürdiger Mensch, woher hat er das? Das hat der Heilige Geist durch viele Jahre ihn einfach beigebracht. Also das heißt, was ich vorher sagte, wenn ich mit dem Fleisch diene, das heißt, wenn ich jetzt aus der Motivation, aus mir selbst heraus tue, um irgendwie jetzt Eindruck zu machen auf Gott oder auf Menschen, das hat keinen Wert. Tun kann man es trotzdem, aber es hat keinen Wert. Das ist nicht Frucht des Heiligen Geistes. Ja? Frucht des Heiligen Geistes ist das, wo der Herr Jesus, wodurch die Verbindung mit dem Herrn Jesus etwas neu wird in meinem Charakter. Er verändert mich. Und vielleicht mahnt er mich. Schau, das soll getan werden. Mach es. Und ich denke, aber Herr, ich mag überhaupt nicht. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil du sagst. Ja. Gut, jetzt hast du dich überwunden. Gut, hast es gemacht. Ja. Also, das heißt, mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Das heißt, wenn ich aus mir selbst heraus handle, dann schaffe ich es nicht, dann werde ich irgendwann wieder sündigen. Aus mir selbst heraus kann ich nicht Gott gefallen. Aber wenn ich in Demut sage, Herr, ach, ich könnte nicht oder ich würde auch nicht mögen, aber Herr, ich mache jetzt mit deiner Hilfe und ich mache es jetzt für dich und ich bin zwar müde, aber ich mache es jetzt noch, bitte hilf mir auch, gib mir Kraft dazu. Und dann macht man es, dann ist es eine Frucht des Heiligen Geistes. Da ist jemand, der macht Hilfsgüterarbeit. Und schuftet und macht es. Aber er macht es für die Brüder. Er macht es aus Liebe. Für die Brüder, die das brauchen. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das macht er in der Fülle des Heiligen Geistes. Da merkt man etwas von Jesus. Oder da ist jemand, der besucht jemanden. Oder beruft die Geschwister an. Den und denjenigen, weil er merkt, der braucht vielleicht Hilfe und so weiter. Und er kümmert sich um andere. Und da ist eine Mutter, die sorgt für die Kinder. Und sie tut es aus Pflichtbewusstsein, aber sie tut es nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sie tut es auch aus Liebe zum Herrn Jesus. Und vielleicht ist manchmal irgendeinen Tag, vielleicht geht es einem nicht so gut und dann sagt man, na, ich bin zwar jetzt nicht drauf, aber ich tue es jetzt einfach aus Pflichtbewusstsein. Ja, dann tue es aus Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein ist auch eine gute Frucht. Ja? Das ist eine Disziplin. Disziplin ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ja? Das heißt, der Herr Jesus will uns verändern, wir lassen uns verändern. Wir sagen dem Herrn, Herr, bitte mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens und mach sie mich zu einem Werkzeug, das für dich tätig wird. Und der Herr wirkt in uns, der Herr macht uns auf gewisse Dinge aufmerksam und wir erleben Kraft. Manchmal sind wir müde und spüren keine Kraft, aber es ist trotzdem Kraft da, die uns willig macht, auch obwohl wir müde sind, das zu machen. Also der Herr hilft uns da schon. Morgen davon noch mehr. Sieg ist möglich nicht durch die dadurch, dass wir weniger verdorben werden, sondern wir sind verdorben, aber Sieg ist möglich durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Ja. Ich denke, wir müssen Schluss machen. Stehen wir noch auf zum Gebet.